Herzlich willkommen zu Gefühlt Gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben. Wir sind Julia
und Johanna und sprechen mit viel Herz und Offenheit über das, was sonst nur in unseren Gedanken bleibt. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich freue mich. Es geht heute um das Thema komplementäre Beziehungsgestaltung. Und das ist ein Thema, was uns aus der letzten Sitzung übrig geblieben ist, aus unserem letzten Podcast. Von daher knüpft das quasi direkt an die letzte Folge. Falls ihr die noch nicht gehört habt, checkt das aus, hört rein. Und in dem Sinne sage ich jetzt einfach mal, wir starten gleich rein. Aber vielleicht, Jule, magst du auch noch kurz was sagen? Hallo!
Ich sag mal Hallo und sag gleich, was ist das? Also, so sind wir letztlich, so haben wir aufgehört. Ich weiß nicht, was komplementäre Beziehungsgestaltung heißt.
Ja.
Daher erklär doch mal bitte.
Ja, das ist, das fällt mir tatsächlich häufiger auf, dass ich irgendwelche Worte verwende und denke, dass das Menschen nachvollziehen könnten, was damit gemeint ist und dann feststelle, während des Sprechens häufig auch schon, nee, warte mal, das müsste ich ja eigentlich erstmal erklären. Deswegen, vielleicht mit meinen Worten, komplementäre Beziehungsgestaltung geht auf die Grundbedürfnisse von Menschen zurück, die ja unterschiedlich ausgeprägt sein können, beispielsweise Kontrolle erleben. Gibt manche Menschen, die haben ein höheres Bedürfnis an Kontrolle, andere, die das etwas weniger haben. Und dass ich jetzt meine therapeutische Haltung, also das heißt mein Beziehungsangebot, daran anpasse, wie das Bedürfnis des Gegenübers ist. Bedeutet, wenn eine Patientin, ein Patient ein hohes Kontrollbedürfnis hat, dass ich eben dann entsprechend auf dieses Kontrollbedürfnis reagiere, indem ich der Person viel Kontrolle ermögliche. Das bedeutet komplementäre Beziehungsgestaltung ganz praktisch gesehen. Also ich passe auf die Grundbedürfnisse des Menschen mir gegenüber mein Beziehungsangebot an.
Und jetzt machen wir das mal ein bisschen konkreter. Was heißt denn Beziehungsangebot?
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Patientin, einen Patienten habe mit Kontrollbedürfnis hoch, dann würde ich dieser Patientin, dem Patienten anbieten, ich hätte heute die Idee an dem und dem Thema vielleicht, da sind wir das letzte Mal so ein bisschen stehen geblieben. Es kann aber sein, Sie haben da vielleicht gerade heute gar keine Lust drauf, wollen Sie irgendwas anderes, ne? Also, dass ich quasi sehr viel Offenheit und Kontrollerleben ermögliche. Fragen stelle, dass die Patientin sich selbst einbringen kann oder dass ich zum Beispiel auch erstmal gar nichts von mir sage, sondern die Patientin oder den Patienten einfach sprechen lasse. Weil auch das hat ja ganz viel häufig, für viele Menschen zumindest, was mit Kontrolle zu tun. Also ich kann selber hier bestimmen, wie viel gebe ich hier gerade rein, in welche Richtung läuft das Gespräch und ich lasse mich dann eher mitnehmen und lasse die Patientin, den Patienten in seinem Kontrollbedürfnis leben, was auch immer das dann für die einzelne Person zum Beispiel bedeutet.
Das ist natürlich gerade mit Kontrolle sehr spannend, finde ich, wenn wir da mal das als Beispiel weiter benutzen, wie sehr dann eine doch potenzielle Führung, ne, du siehst ja Themen häufig allein schon deswegen, weil du nicht im Thema drin steckst, nochmal etwas klarer oder differenzierter als der Klient oder die Klientin. Und für jemanden, der aber gerne Kontrolle ausübt und führen will, da den Weg zu weisen, ohne die Kontrolle zu entziehen. Glaube ich, stellt sich sehr spannend dar.
Absolut. Das sind also potenziell auch nicht die Patientinnen und Patienten, denen ich sagen würde, ich erlebe das übrigens im Außen so und so. Also den ich quasi gar nicht dieses Angebot machen würde von, wie nehme ich das jetzt hier, was Sie gerade mir erzählen, im Außen wahr, weil das häufig eine Bedrohungslage für das eigene Kontrollerleben sein kann. Und dadurch frage ich eher umgedreht, wenn Sie das jetzt von außen hören würden, stellen wir uns vor, eine Freundin, ein Freund würde Ihnen gerade das erzählen, was würden Sie darüber denken?
Ja, okay, das heißt, du passt eigentlich die Art und Weise der Fragen an auf die vorliegende Bedürfnislage des Klienten. Das heißt, wenn wir hatten jetzt Kontrolle, nur um, damit ich das, wie hast du, kollektive Beziehungs-
komplementäre?
Also komplementäre
Beziehungs- vervollständigende, könnte man auch sagen, ne?
Gestaltung. Ja. Wie bewusst läuft das ab? Fällt mir gerade dazu ein.
Am Anfang deutlich bewusster als im Laufe des Prozesses, ehrlicherweise. Also wenn ich Patientinnen und Patienten begegne, das erste Mal, das zweite Mal, ist das genau was ich mich frage in Bezug auf die Fallarbeit. mich versuche mir relativ schnell klar zu machen, um welche Bedürfnisse geht es hier eigentlich? Um welche Grundbedürfnisse sind hier vielleicht auch bedroht, verletzt? Welche Grundbedürfnisse haben Einfluss auf das Erleben der Person, die mir da gerade gegenüber ist? Und wenn ich da zum Beispiel merke, dass ich das finde, das ist etwas, was man auch, wo man ein ganz gutes Gespür kriegt, wenn wir uns das bewusst machen, dass eine Patientin, ein Patient zum Beispiel relativ wenig Raum einnimmt und ganz wenig von sich erzählt oder ähnliches. Und wenn ich dann solche Dinge wie ich sag jetzt einfach nichts oder ich lehne mich jetzt zurück und warte halt einfach mal ab, bis die Person dann irgendwas sagt, das kann tatsächlich sehr überfordernd für diese Person sein. Und sowas, also das ist etwas, was mir schon relativ schnell in den ersten Sitzungen bewusst wird. Und natürlich vielleicht ganz wichtig, komplementäre Beziehungsgestaltung ist am Anfang der Therapie auch deutlich zentraler. Und irgendwann darf das sich auch verändern hinzu. Und jetzt fordere ich bewusst heraus. Jetzt versuche ich hier auch mal ein bisschen mehr zum Beispiel Kontrolle zu übernehmen. Was passiert denn dann? Und das dann auch besprechbar zu machen. Also das ist aber das langfristigere Ziel innerhalb von Therapie, dass ich nicht immer nur versuche, quasi das Bedürfnis des anderen abzuholen, sondern auch zu sagen, hey, und jetzt bringe ich mich mal mit meinem eigenen Bedürfnis ein und was passiert denn dann eigentlich bei Ihnen? Und können Sie da auch quasi jetzt selber für Ihr eigenes Bedürfnis auf andere Art und Weise sorgen, weil wir eben schon gemeinsam in diesem therapeutischen Prozess fortgeschritten sind? Ja, also komplementäre Beziehungsgestaltung, vielleicht um sich das Wort noch leichter zu merken, das kommt mir gerade noch so. Komplementärfarben, da kennt man es vielleicht auch so aus, ne, vielleicht Schule oder sowas, hat man vielleicht mal irgendwann gelernt. Ne, also hier in diesem Farbkreis, ne, die andere Farbe, die quasi auf der gegenüberliegenden Seite liegt. Komplementärfarbe. Und so ist das hier auch. Wir versuchen am Anfang deutlich bewusster uns zu machen, was braucht die Patientin, was braucht der Patient, um erstmal überhaupt anzukommen und sich innerhalb der Beziehung getragen zu fühlen, in den Grundbedürfnissen auch erfüllter zu fühlen. Und irgendwann ist aber das Ziel, dass diese Grundbedürfnisse von den Patientinnen und Patienten selbst erfüllt werden und dass wir nicht mehr in dieses Korrektiv zu viel rein müssen.
Und was wäre jetzt, wir haben von komplementär gesprochen. Was wäre der Gegenpart zu Kontrolle?
Ich glaube, ich kann das schwer in einem Wort fassen, merke ich gerade. Das komplementär quasi zu Kontrolle wäre in dem Fall Raum lassen. Für mich Entscheidungen ermöglichen. Also wenn hohes Kontrollbedürfnis da ist, ich möchte kontrollieren und ich möchte die Zügel in der Hand halten, genau das zu ermöglichen. Also ich nehme nicht die Zügel in die Hand und ich lasse Ihnen ganz viel Kontrolle. Ich nehme mich hin.
Hingabe.
Zurück. Hingabe?
Ja. Ich gebe mich dem hin, was der
ja
vorgibt.
Ja. Ja, kann ich mitgehen mit dem Wort. Ja, schön. Passt für mich gut.
Okay, spannend. Ja, ich bin mir, deswegen frage ich so, das Wort, was ich gelernt habe, nennt sich therapeutische Allianz.
Das ist ja die Verbindung, ne? Also.
Ja, genau. Und also es geht auch um die Beziehung, die ich mit meinem Klienten habe. Ich habe jedoch nie bewusst gesteuert, welche Fragen ich wem meiner Klienten stelle. Dadurch aber auch schon basierend, dass natürlich jetzt nicht eine wilde Anzahl an Durchschnitt der menschlichen Bevölkerung zu mir kommt, sondern die Leute wählen mich, weil ich so bin, wie ich bin. Und damit passt natürlich meine Art zu sein, vielleicht auch meine Art der Führung, meine Art der Zurücklehnung, meine Art der Haltung, meine Art, ne,
des Beziehungsangebots.
Genau, meine Art, Beziehungen zu gestalten. Ich sage mal, jemanden, dem das nicht taugt, der wird nicht zu mir kommen.
Ja, Leuchtturmprinzip, das, was wir ausstrahlen, ziehen wir an, ne? Absolut.
Ja, genau.
Und dadurch, dass du ja auch also Leuchtturmmöglichkeit hast, dadurch, dass du ja online sichtbar wirst, kann man ja auch da schon in sich spüren, passt das vielleicht zu mir als Klientin, als Klient oder nicht? Ist das jemand, mit dem ich gerne arbeiten möchte, ja oder nein?
Ja. Wobei, ich bin mir nicht so sicher, wie viel online da tatsächlich transportiert wird. Aber das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema. Das
ja.
Merke ich immer wieder, dass das was online da ist, das ist schon viel ein, ich beschreibe das immer gerne mit, ne, du gehst durch die große Einkaufsstraße und siehst 97 Millionen Schaufenster und eins davon springt dich an und das andere nicht. Du kannst gar nicht so genau sagen, warum oder warum nicht. Und manchmal gehst du in das rein was dich angesprungen hast und bist drin und merkst,
nee,
das
doch
ist eigentlich
nicht.
Gar nicht so, genau, das ist nicht so meins. Ne, oder es ist voll deins oder eben andersrum, du gehst in was rein, wo du am Anfang gedacht hast, nee, ist nicht so cool, hat aber nur irgendwer empfohlen und dann stehst du drin und denkst so, wow, ist total cool hier, ist genau meins. So finde ich das vor allen Dingen bei Coaches, Mentoren, Beratern, all den Menschen, die Dienstleistungen in diesem Bereich online anbieten, es ist halt das Schaufenster.
Ja. Und ob es dann aber wirklich auch genauso ist, wie es im Schaufenster ausgehangen wird, ist ja dann auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier, ne?
Ja.
Absolut.
Exakt.
Ja.
Exakt.
Das ist, also ich finde das auch gerade, ich habe das jetzt bei mir nochmal auf mich bezogen, in Bezug, wenn ich Patientinnen und Patienten kennenlerne, ne, dann, man kriegt ja auch so ein Gefühl dafür, wie stimmig, wie passend ist jetzt hier vielleicht gerade unsere therapeutische Allianz miteinander, ne, um das Wort nochmal aufzugreifen, was du gerade auch schon genutzt hast. Wie fühle ich mich gerade verbunden zu der Person? Habe ich den Eindruck, wir sprechen von den gleichen Themen oder wir sprechen eher aneinander vorbei? Wie viel selbst hat sich die Person vielleicht auch schon mit sich beschäftigt und so weiter? Also solche, das passiert ja eher sehr implizit, sehr unbewusst. Und wir spüren meistens dann eher so eine Passung oder eben eine vielleicht weniger ausgeprägte Passung. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass ich schon festgestellt habe, dass sich das über die Zeit auch verändert. Also, dass im therapeutischen Prozess es durchaus sein kann, dass ich am Anfang zum Beispiel gedacht habe, oh, das wird vielleicht herausfordernd an der einen oder anderen Stelle, da muss ich gut drauf achten, wie ich meine Worte wähle, damit zum Beispiel sich die Person nicht angegriffen fühlt oder damit ich die Person nicht in meinem therapeutischen Setting sozusagen überfordere oder dass ich nicht zu viel reingebe und dann zu schnell gehe, sondern ich muss wirklich hier bei dieser Patientin für mich, für mein Gefühl, für meinen Eindruck darauf achten, Baby Steps zum Beispiel zu machen. Und dann stelle ich aber im Prozess zum Beispiel, wenn wir so fortgeschrittener auch sind oder schon 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sitzungen therapeutisch hatten, stelle ich fest, nee, das war gar nicht passend. Ich kann das schon machen und da passiert auch gar nichts. Also ich kann jetzt hier auch mal größere Sprünge machen und die Patientin, der Patient kommt trotzdem mit. Das heißt, manchmal stimmen unsere Annahmen oder unser erster Eindruck auch gar nicht wirklich mit dem, was dann über Zeit passiert. Das ist so meine Erfahrung.
Thesen,
ja.
Die wir bilden, die ja häufig auch auf Basis von unseren Erlebnissen und Erfahrungen sind. Ja.
Im besten Fall natürlich entkoppelt, aber das ist ja gar nicht möglich, ne? Es ist nicht gänzlich möglich. Wir sind ja halt keine Roboter.
Ja.
Ja.
Ich habe mich gerade gefragt, wie viel, und da kommt natürlich meine Perspektive auf das Thema so ein bisschen rein, wie viel davon unter Manipulation oder vielleicht sogar, und das ist dann so der nächste Punkt, der bei mir aufkam gedanklich, als du so geredet hast, dachte ich mir, ist schon interessant, weil das, was du machst, ist ja, du nimmst gewollt und bewusst die andere Seite ein, um eine Beziehungsebene zu kreieren, die sonst nicht vorhanden wäre, wenn du dich, und ich sage es mal, authentisch verhalten würdest, basierend auf deiner, und nicht authentisch für deine Rolle als Therapeutin, sondern authentisch für dich als Person. Und ich überlege gerade, wie viel dort auch eine Inkohärenz zwischen dir als Person und dir als Rolle Therapeutin entstehen kann und dann infolgedessen, es kommt noch einer mehr, die soziale Unsicherheit steigen kann sogar. Weil eben dieses, ich weiß, ich kann alles beeinflussen, ich weiß alles von mir, so ohne es jetzt weiter erklären zu wollen, aber das war so gerade, ne?
Ja, ich verstehe den Gedanken total. Also ich glaube nicht, dass ich alles beeinflussen kann. Und vielleicht aber, was definitiv passiert, ist, dass es manchmal sich anders anfühlt, als ich natürlich im Alltag mit, ich sage jetzt mal, Freundinnen, Freunden, Schwester, Partner oder sowas spreche. Das auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen, dass meine Therapierolle, in der ich da dann bin, zu 100% deckungsgleich mit meiner persönlichen, authentischen, in Anführungsstrichen, Haltung ist. Wie ich den Menschen gegenübertrete, welche Fragen ich stelle, wie ich die Fragen stelle. Ich mache es konkret an einem Beispiel, damit es vielleicht deutlich wird, was ich meine. Wenn ich Impulse mitgebe für, daran könnten sie vielleicht zwischen den Sitzungen arbeiten. Das mache ich zum Beispiel auch bei Patientinnen und Patienten, die gerade irgendwas entdeckt haben oder sowas. Generell, wir VerhaltenstherapeutInnen machen das, glaube ich, relativ regelmäßig, dass wir so ein Work-to-do mit nach Hause geben. Ja? Und hatte ich eine Patientin, 11 Jahre alt, da hatte ich so eine Empfehlung mitgegeben gehabt für Momente, für wo sie Angst erlebt, dass sie das mal ausprobieren könnte, was wir in der Sitzung erarbeitet haben. Und dann in der nächsten Sitzung, weil ich weiß, dass es eine sehr selbstunsichere Patientin, junge Patientin ist, habe ich nicht gefragt, und hast du es ausprobiert? Sondern ich habe sie erstmal beschreiben lassen, was wie so die letzte Woche war, wie alles so geklappt hat und so weiter, wie die Angstmomente waren, und habe da schon gedacht herauszuhören, dass sie vermutlich dieses Work-to-do, diese Nachhause-Aufgabe quasi nicht umgesetzt hat, und habe dann aber gefragt, ach, dann war es also scheinbar gar nicht notwendig, dass du das ausprobiert hast. Also, um ihr ein angenehmeres Erleben zu schaffen. Damit sie nicht sagen muss, nein, ich habe es nicht ausprobiert, sondern damit sie sagen kann, ja genau, es war gar nicht notwendig. Ja? Also Selbstwertverstärkung an der Stelle.
Eine schöne Frage. Also auch eine in der Form schön, weil es eben nicht so einen auf den Mangel hinweist, sondern auf, oh okay, du hast es eigentlich gar nicht gebraucht, wie cool.
Mhm. Ja, ressourcenverstärkend, genau.
Ja,
richtig
gut.
Aber da hast du natürlich einen Punkt mit der Manipulation, ne? Weil also ja, wenn ich jetzt mir nicht so sehr bewusst gemacht hätte, welche Person da eigentlich vor mir gerade sitzt und dass diese Person das wahrscheinlich destabilisieren könnte in ihrem eh schon eher fragileren Selbstwerterleben, sind wir übrigens wieder bei einem Grundbedürfnis, wenn ich die Frage jetzt so stelle, also hast du die Hausaufgabe nicht gemacht, ne? So klassisch schulmäßig. Das könnte mir übrigens in meinem privaten Umfeld durchaus mal rausrutschen, ne? Dass ich auch meine Frage defizitorientiert stelle, weil ich mir nicht bewusst mache vorher, wie sage ich das jetzt eigentlich und kommt das jetzt bei der anderen Person vielleicht so oder so an. Und das versuche ich natürlich im therapeutischen Kontext schon sehr zu vermeiden. Und das mag sein, dass das für manche jetzt eine Art der Manipulation ist, weil ich ja halt eben mich anders verhalte, als ich das vielleicht sonst authentischerweise in Anführungsstrichen tun würde. Wobei, und das ist halt mein eigener Anspruch, kommt jetzt wieder mit rein. Ich versuche das natürlich schon auch im Privaten zu tun. Es gelingt mir halt nicht immer. Und es gelingt mir aber auch im Therapeutischen nicht immer, ehrlich gesagt. So. Also mein Wertesystem erfordert das eigentlich schon von mir, dass ich eher das Positive betone, dass ich weniger defizitorientiert bin, dass ich mehr ressourcenstärkend bin. Das ist eigentlich schon etwas, was ich als Mensch gerne sein möchte. Und ich glaube, in meiner therapeutischen, deswegen sage ich auch immer, Therapie macht auch mich besser. Das ist auch sehr was das Selbstwertstärkendes tatsächlich. Weil ich mir da immer wieder vor Augen halte, wo will ich eigentlich hin, wie will ich eigentlich als Mensch sein? Und ich möchte Menschen mit dieser komplementären Beziehungsgestaltung nicht manipulieren. Also manipulieren ist für mich eher, aber es ist vielleicht auch nur mein sprachliches Verständnis, meine Konnotation, die damit reingeht. Ich möchte etwas aufdrängen in der anderen Person, dass sie den und den Weg jetzt geht, oder ich möchte ein Ergebnis forcieren, was ich möchte, auch wenn es die Person vielleicht nicht möchte. Dafür nutze ich es weniger. Wofür ich es mehr nutze, ist für so eine Nachbeälterung. Ich möchte eigentlich einen Elternteil, im besten Fall also einen Kommunikationspartner, ein Gesprächsangebot machen, was sich anfühlt so,
ja. Wo jemand anders sich fallen lassen kann.
Genau. Ah, endlich. Hier kriege ich das, was ich mir eigentlich schon so lange gewünscht habe. Das wäre cool, wenn ich das schaffe.
Und dann, und vielleicht jetzt nochmal für mich, dann manipulierst du dein eigenes Beziehungsmuster mit dem Ziel, dem anderen dadurch eine auch Heilung zu ermöglichen.
Ja, und ich würde sogar sagen, ich entwickle es. Also ich manipuliere es nicht, sondern ich entwickle es bewusst und würde mir sogar wünschen, dass ich das mit in den Alltag mehr nehme. Also manchmal wünsche ich mir ehrlich gesagt mehr meine therapeutische Haltung auch im Alltag. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber du musst ja im Privatleben jetzt keine Therapeutin sein, und das ist ja auch super anstrengend für dein Umfeld. Ja, könnte man jetzt vielleicht sagen, und ich mag meine therapeutische Haltung, ehrlich gesagt, sehr. Und das ist nicht nur meine therapeutische Haltung, das ist auch meine menschliche Haltung.
Ja, ja. Bin ich zu 100% bei dir. Ich habe eben auch gedacht, wie schön auch, ne, du hattest das Thema Schule reingebracht, woher wir solche Sätze, ne, hast es nicht gemacht, sehr kennen.
Mhm.
Auch im Elternhaushalt oder ähnliches, da sich anzugewöhnen, was anderes zu machen, nur weil wir sprachlich das vorgelebt bekommen haben. Weil häufig darum geht es ja. Wir haben eben nicht beigebracht bekommen, eine Beziehungsgestaltung so zu machen, dass der andere sich gesehen fühlt. Ne, und da kommt natürlich dann auch wieder die Frage rein, ja, aber wenn ich das bei jedem mache, was ist dann authentisch meins?
Mhm.
Ja, so schon, also da gibt es dann wieder diese Gegenstimme. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob nicht die Gegenstimme verhindert, dass das wie so ein Gatekeeper ist,
mhm.
dass ich eben zu dieser Person werde, für die das okay ist.
Who I want to be. Ja.
Genau, mhm. Diese Kohärenz in Beziehungen reinzubringen. Und wenn es nun mal für mich heißt, dass ich diese eine Frage bei der Person stelle und diese eine Frage bei der Person nicht stelle, weil sich das für mich auch in dem Moment stimmig anfühlt, weil ich das natürlich irgendwann mal gelernt habe, warum nicht? Warum kann das nicht authentisch sein?
Ja.
Nur weil ich es halt, ne, ich sag mal, in meiner Kindheit bisher anders gelernt habe. Wir könnten das auch als Kinder so lernen.
Mhm.
Dann wäre das authentisch.
Ja. Und vielleicht ist das genau der springende Punkt, dass Authentizität nicht bedeutet, dass ich ungefiltert das hinauslassen muss, was mein Kopf mir jetzt gerade vielleicht als Aussage präsentiert. Also,
Word.
Ich hab tatsächlich, ich stand hier und dachte,
ja, rede!
Ja, wie die Jugend heute sagen würde, rede, genau. Ja, also vielleicht dieses, ich will, also mein Wertesystem sagt, ich möchte Sprache eben differenziert, in Anführungsstrichen, nutzen, um quasi auch verständlich zu machen und auch bei der anderen Person möglich zu machen, dass wir über das Gleiche sprechen können und nicht in eine Abwehr oder in eine Abwertung vielleicht auch gehen, gerade in emotionsgeladeneren Momenten. Ne? Ich verstehe schon, woher auch diese Argumentation kommt, zu sagen, na, ich bin ja nicht authentisch, wenn ich dann erstmal immer noch mal 5-mal Gedanken darüber mache, wie ich das jetzt schön formuliere, damit ich die andere Person nicht angreife, obwohl ich gerade wütend bin. Ich verstehe den Punkt total. Und für mich ist persönlich, das ist meine persönliche Haltung, darf jeder anders sehen. Meine persönliche Haltung ist, mein Wertesystem ist für mich so ausgerichtet, dass ich mir Mühe geben möchte, nicht die andere Person zu verletzen, sondern etwas Konstruktives zu schaffen. Und das kann ich ja vor allem dann schaffen, wenn ich meine Worte weise wähle und nicht ungefiltert einfach meine Wut rauslasse und keine Ahnung, sowas sage wie, du bist gerade total so und so und deswegen finde ich das gerade total scheiße, wie du reagiert hast und so. Aber das ist halt einfach nicht funktional. Ich kann natürlich einen Teil davon erkennen und ich kann den auch formulieren. Ne? Ich kann auch sagen, hey, bei mir wurde übrigens gerade das und ich hätte übrigens gerade am liebsten das und das und das gesagt. Ich möchte aber so nicht mit einer Person ins Gespräch treten, weil mir das wichtig ist. Und dann bin ich ja wieder authentisch. Weil es mir wichtig ist, wie ich Sprache nutze, wie konstruktiv ich meine Sprache anpasse und wie ich in den Kontakt mit jemandem, wie ich das Bindungsangebot zu jemandem strukturiere von meiner Seite. Und das ist mein Wertesystem und wenn ich nach meinem Wertesystem lebe, bin ich authentisch. Auch wenn sich das vielleicht in manchen Momenten anders präsentiert, wenn ich vielleicht in der einen Interaktion mehr in die Richtung gehe oder in der anderen Interaktion mehr in die andere Richtung gehe. Also Stichwort nochmal Kontrolle übernehmen oder Kontrolle geben. Ja. Ich kann bei beidem authentisch sein.
Das ist interessant, weil das, was zumindest bei mir ganz häufig ist, ist, dass wenn du so anpassungsfähig bist, nenne ich das, dich ne, auf die verschiedenen Umstände, die verschiedenen Personen und so weiter anpassen kannst, dann habe ich das immer gleichgesetzt mit, du weißt nicht, wer du bist.
Mhm.
Das ist unauthentisch.
Mhm.
Du hast eben kein kongruentes Wertesystem.
Mhm.
Und das, was du sagst, bin ich voll dabei. Kam tatsächlich gerade ein super schönes Beispiel bei mir rein. Ich habe relativ am Anfang meiner Zeit, ich glaube, es ist mittlerweile 4 oder 5 Jahre her, habe ich ein sehr intensives Gespräch mit meinem Mann gehabt und er hat mich unfassbar wütend gemacht. Wirklich, er hat mich so unfassbar wütend gemacht, dass ich zu ihm gesagt habe, am liebsten würde ich dir jetzt die Tasse ins Gesicht feuern.
Ja.
Aber ich mach's nicht, weil ich mich kontrollieren kann. Aber allein das zu formulieren,
ja.
Oh,
das
Gott,
ist doch
das
authentisch.
So viel, das ist, und das ist Regulation übrigens.
Auch das,
wo
ja.
Wir das,
ja.
Alleine diesen Gedanken mal auszusprechen und es da sein lassen zu dürfen und zu sagen, okay, ich merke, dass das gerade aktiv in mir ist und ich merke, wie unfassbar groß meine Wut gerade ist.
Mhm.
Und genau.
Geil. Wir beide.
Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, da resonieren wir sehr, was das Thema anbelangt. Und ich kann aber Verantwortung für mich und meine Gefühle übernehmen.
Ah, schön, 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 schön. Gut formuliert. Ja, genau.
Und da ist übrigens der Punkt, wo ich nicht ganz mit dem, was du davor gesagt hast, resonierst. Das Thema ist, wenn ich immer versuche, den anderen nicht emotional zu treffen, was ich übrigens nicht weiß, ob ich das tue oder nicht, übernehme ich automatisch Verantwortung für die Emotionen des anderen.
Ich glaube, ja. Ich weiß, was du meinst.
In einem Tritt. Nicht vielleicht bis zum Ende, nicht mehr vielleicht, in deinem Fall vielleicht nicht mehr vollständig bis zum Ende. Doch solange ich danach suche, welche Indizien gibt mir die Person, auf was reagiert sie nicht, und du hast es so schön gesagt vorhin, deine eine Klientin, ne, du hattest gesagt, du kannst bei ihr gar nicht so push the boundaries machen, und dann hast du es gemacht und hast gemerkt, oh, damit kann sie total gut umgehen.
Mhm.
Ne, da bist du genau diesen...
Die Hypothesen sind quasi fehlgeschlagen, und diese Verantwortungsübernahme war eigentlich nur aus dieser Hypothese heraus.
Deine Erfahrungsschatz basiert.
Ja.
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 Und das ist das, wo ich dann heute auch versuche, für mich immer zu sagen, okay, und das ist tatsächlich hart, weil nicht jeder eben verantwortlich mit seinen Gefühlen umgeht. Nichtsdestotrotz ist es okay, wenn ich andere triggere. Ne? Das ist immer noch ein Learning, ein Feld, auf dem ich definitiv, ja, tatsächlich, weil ich weiß, dass es mir sehr, sehr schwer fällt. Ja. Ja, das funktioniert in der Rolle als Mentorin wesentlich besser wie im privaten Umfeld definitiv, weil ich weiß, dass dort es meine Aufgabe auch ist. Menschen kommen zu mir und bezahlen mich dafür, dass eventuell auch ein Trigger da ist oder ich den sehe oder ich ihn vielleicht sogar setze, damit wir dann daran arbeiten können. Weil, und das hatten wir ja auch schon, ne, dieses Wohlfühl-Coaching und Woohoo, I'm your cheerleader. Das ist schön.
Ja, aber nicht immer hilfreich.
Im Zweifel bleibst du automatisch dort stehen, wo du jetzt bist. Was ganz nett ist, wenn du dort stehen bleiben möchtest und einfach nur dich besser fühlen möchtest.
Ja, dann oder wenn es um Sechser-Themen geht oder sowas. Ne? Ja. So, ne? Also klar, dann wäre so ein Cheerleader cool. Und?
Ja. Jein, und. Ne? Irgendwann kommt halt dann, ne, dann ist der Selbstwert vielleicht auch da.
Abhängig von der Außenperson.
Ja.
Ja.
Und dann braucht es vielleicht auch nochmal doch eben eine Destabilisierung durch einen Impuls, um zu merken, wie viel Selbstwert wirklich da ist. Ne? Mhm. Es muss irgendwann eine andere Erfahrung gemacht werden. Und wenn die in diesem sicheren Rahmen gemacht wird, ist das doch viel besser, viel, viel besser, viel auch gewinnbringender für die Person, die Hilfe sucht, wie wenn das im Außen gemacht wird und man merkt, oh Gott, das war überhaupt nicht gut.
Ja.
Von der Eigenperspektive her. Ne? Es kann natürlich auch wieder sein, dass das nur eine Eigenperspektive ist, die versucht, mich dort zu halten, wo ich gerade bin. Ne? Das ist wieder so. Und das ist das, was ich meine. Deswegen ist es manchmal notwendig. Und wir wissen übrigens nicht, wen wir triggern mit unseren Aussagen.
Voll. Ja, ich hänge da auch gerade noch so ein bisschen bei dieser Verantwortungsübernahme. Also zum Beispiel Verantwortung, da habe ich ja total auch eingestimmt, ne, und war so, yeah, genau so, dass es die Verantwortung für sich selbst braucht, ne, also dieses, ich kann meine eigenen Gefühle, ich kann alles, was da ist, alle meine Gedanken, ich kann das merken und benennen und nach außen bringen, und ich habe Verantwortung auch dafür, sie zu regulieren, wenn mir das zum Beispiel wichtig ist oder wenn das gerade meinem Wertesystem entsprechend ist. Und dafür würde es übrigens für mich auch dazugehören, dass wir dann sowas sagen wie, nicht er hat mich wütend gemacht, sondern ich wurde wütend. Ja? Also ich lasse es bei mir. Nicht er macht etwas, damit ich, sondern ich wurde in diesem Moment wütend. Punkt. Ja? So, weil es vielleicht etwas im Außen gab, ja, was diese Wut vielleicht hervorgerufen hat, aber im Grundkern bin ich das Thema und nicht das Außen. Also Beispiel hier Drucker, ne? Ich kann sagen, der Drucker ist schuld, dass ich mich jetzt gerade aufrege. Oder ich kann, wenn ich ganz ehrlich vielleicht bin, sagen, ich rege mich jetzt gerade auf, weil der Drucker nicht funktioniert und es mir aber sehr wichtig wäre, dass ich jetzt vielleicht schnell ein Dokument oder sowas habe. Es hat was mit mir zu tun, mit meiner Wichtigkeit dessen, was ich da jetzt gerade vielleicht mit diesem Drucker haben möchte. Also das ist so das Thema der einen Seite. Das ist auch das, was ich beim Wording auch innerhalb von Therapie immer wieder versuche, rückzumelden. So dieses, nein, nein, nicht ihr Mann, habe ich zum Beispiel gerade auch letztens in der Therapie gehabt, nicht ihr Mann sorgt dafür, dass sie unglücklich sind in ihrem Leben. Sie fühlen sich unglücklich in ihrem Leben. Das ist ein Unterschied. Und es ist auch nicht ein, ich bin unglücklich in meinem Leben, sondern sie fühlen sich unglücklich. Also eine Distanzierungs-, ne? Also ein Distanzierungs-, ich, oder ich bin depressiv, habe ich euch auch immer mal wieder, oder ich bin borderline. Da ist so eine starke Identifizierung mit diesem Gefühl, was sie damit verbinden. Und allein dieses sprachliche Wording finde ich schon mal ein Verantwortungsthema. Und dann das andere Verantwortungsthema, was du noch angesprochen hattest, ist so dieses, ich kann nicht quasi absehen, was in der anderen Person entsteht, dadurch, dass ich etwas sage. Also vielleicht sollte ich mich da auch ein bisschen in meiner Verantwortung zurücknehmen. Und da würde ich sagen, ich gehe da zum Teil mit. Zu einem kleinen Teil gehe ich nicht mit. Und zwar bei so Sachen wie Dinge, die sehr wahrscheinlich dazu führen würden, dass die eine andere Person verletzen. Also keine Ahnung. Was könnten wir da jetzt sagen? Ach, klassische Mobbing-Sätze. Du bist so hässlich, du bist so fett, du bist was auch immer. Ne?
Okay.
Genau. Also hier an dieser Stelle, oder wir hatten das in der Folge bei Suizidalität, die wahrscheinlich hier in diesem Moment, wo wir diese Folge veröffentlichen, noch nicht öffentlich sein wird. Kleiner Teaser an der Stelle, zwinker, zwinker, zwinker. Da, wenn man dann natürlich sowas sagen würde wie, ja, bring dich doch um. Sowas ja teilweise leider auch in Instagram und Co. passiert. Das ist ja furchtbar.
Ja.
Da bin ich nicht dabei. Da sage ich ganz ehrlich, sorry, da hast du bitte Verantwortung für dich, dass du solche Aussagen nicht bringst, schluck's halt runter. Und da bitte geh in die Verantwortungsübernahme für die andere Person, weil du weißt, dass es was in ihr machen wird.
Ja, so. Für mich ist ja immer der Grund, warum ich solche Sätze sage, ist erstmal, weil bei mir irgendwas da ist, wofür ich keine, also ne, das ist für mich immer, du hast recht, und an solche Sätze denke ich gar nicht, weil in meiner Welt existiert das tatsächlich einfach nicht, so gedanklich, und mir ist klar, dass ich das ausblende. In meinem Gedankenhorizont denke ich nicht daran, dass man so etwas mutwillig macht.
Mhm.
Und du hast aber vollkommen recht, es gibt Menschen, die machen das mutwillig.
Mhm. Leider.
Häufig, weil exakt das nicht stattfindet, nämlich sie Emotionen für sie Verantwortung für ihre eigenen Emotionen übernehmen. Na, normalerweise, ich sage ja nicht, bring dich um, wenn ich den Menschen total toll finde, sondern da ist ja im Normalfall etwas anderes noch vorher passiert. Das ist ja nicht ein Satz, der einfach mal so in den Raum geschmissen wird.
Ja, häufig eine eigene Unzufriedenheit mit sich selbst. Wäre jetzt meine Hypothese, mag aber auch sein, dass ich da sehr kurz denke, wahrscheinlich, wenn wir in die Tiefe gehen.
Immer.
Ja, noch, ne? Sehr viel mehr.
Da kann ein Konflikt, da kann irgendwas daheim passiert sein. Es ist im Normalfall immer etwas vorher passiert. Und was ich ganz toll fand, war wirklich dieses, und ich weiß, dass ich das mit meinen Kindern auf jeden Fall, mit meinem Mann bin ich da noch nicht ganz so weit, aber mit meinen Kindern definitiv besser, dieses Defizitorientierte rauszulassen. Weil das ist was, ja, was ich finde in Kommunikation, warum? Und da sind die Amerikaner uns übrigens, und ich habe ja nur mal für alle, die das nicht wissen, ich war die letzten 4,5 Jahre, haben wir in Amerika gelebt, und ich habe mir das extrem dort abgeguckt und mitgenommen. Die Amerikaner sind sehr viel mehr auf das Positive, auch in ihrer Kommunikationsweise mit ihren Kindern und mit anderen Menschen orientiert. Zumindest die, die ich kennengelernt habe.
Mhm.
Ohne Amerikaner sind ja auch ein paar. Die will ich jetzt nicht verallgemeinern. Aber ich sag mal, die ich in meinem Umfeld kennengelernt habe, die waren alle sehr von der Perspektive her eher eben nicht defizitorientiert, sondern wirklich in, was ist eigentlich das Gegenteil?
Ressourcenorientiert? So wäre mein Wort dafür?
Ja, ist auf jeden Fall besser wie positiv. Sehr ressourcenorientiert. Ne, das war jetzt wohl nicht mehr nötig für dich. Das ist das, was du so schön gesagt hast.
Super spannend, habe ich gerade gedacht.
Gar nicht so leicht. Es ist gar nicht so leicht, wenn du das gewöhnt bist, das zu verändern im Redegebrauch. Vor allen Dingen, wenn du keine Vorbilder hast. Das ist ganz häufig, merke ich, dass wenn die Kommunikation sich verändern soll, du aber gar nicht weißt, wie. Ne, tatsächlich wie im Sinne von, was für einen Satz kann ich verwenden? Dann fällt es mir zumindest häufig sehr, sehr schwer, auch wenn ich es gerne machen wollen würde.
Ja. Ja, also interessanterweise, Fun Fact an dieser Stelle, also für mich ist das gerade lustig in meinem Kopf, wir sprachen jetzt gerade über dieses Thema komplementäre Beziehungsgestaltung und das, was es in unserem sozialen Umfeld, ne, jetzt hast du auch Amerika noch mit eingebracht, welche Vorbilder, und da fiel mir gerade so ein, interessanterweise, ich hatte gerade letztens eine Patientin, die mir relativ häufig in einer Sitzung sagte, Ah, oh, sie sind zu nett. Die saß da wie geflasht teilweise. Ich kann damit gar nicht umgehen. Und kommt auch aus einem anderen Kulturkreis. Ja, fand ich auch sehr, sehr spannend. Kommt auch aus einem anderen Kulturkreis. Und sie sagt, irgendwie, das ist ganz komisch, was jetzt hier, also dass sie so nett sind. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich bin da irgendwie, das ist ganz, ganz unangenehm für mich auch irgendwie. Und das fand ich total schön, dass sie das so eingebracht hat. Und wir haben das auseinandergenommen. Was passiert denn eigentlich? Und bei ihr war es zum Beispiel so, dass es eine Bedrohung ist, weil sie in der Kindheit leider die Erfahrung gemacht hat, dass wenn Menschen besonders nett sind, dass da auch eine Gefahr dahinter stehen kann, dass nämlich was Schlimmes passiert. Ich könnte das jetzt noch ein bisschen ausführen. Die hat tatsächlich sehr traumatische Erlebnisse in ihrer Kindheit gemacht mit Gewalt innerhalb der eigenen Familie, wo die Mutter quasi so, komm her, ich mach dir nichts, und dann aber doch zugeschlagen hat. Also das heißt, Freundlichkeit, komm her, ich mach dir nichts, ah, komm, ne, so, wurde dann plötzlich etwas Bedrohliches und etwas Gefährliches. Und Menschen sind wahrscheinlich nur maskiert freundlich, aber eigentlich haben sie dahinter, so wie der Bösewicht, der besonders freundlich tut, ne, so. Das ist auch super spannend. Also das heißt vielleicht, da habe ich ganz krass gemerkt, so, wow, das, was ich für mich eigentlich total als meine, so, das sind meine Werte, die ich hier vertrete, die Freundlichkeit, diese Offenheit, dieses Neugierige und so. Das kann bei jemandem einem anderen Wertesystem was ganz Bedrohliches auslösen. Und das ist auch geprägt von unseren Erfahrungen. Und hier passt es ja auch wieder mit Amerika. Ich fände es total spannend, was unsere Erfahrung, das führt mich jetzt leider philosophisch irgendwie viel weiter noch, was unsere Erfahrungen in unserer Geschichte vielleicht auch, Hypothese, damit zu tun haben, dass wir so im Vergleich zu den Amerikanern, um in deiner Hypothese zu bleiben, defizitorientierter Sprache nutzen. Also super, super faszinierend. Also mich bringt es gerade noch gedanklich in 3000 weitere Fragen.
Ja, mach mal. Du weißt doch, ich bin da immer Freund von, und mach mal. Du kannst sie eröffnen und wir müssen sie ja nicht schließen.
Ja, also ich frage mich das gerade. Wie gesagt, welche Hintergründe hat da zum Beispiel auch unsere Geschichte mit den Weltkriegen, mit unserer, dass wir vielleicht auch gesehen werden als Menschen, der Deutsche, ne, in Anführungsstrichen, der Nazi, Fragezeichen. Hat das auch damit was zu tun? Oder war das schon vorher da? Das würde ich mich echt auch fragen. Ne? Also war diese defizitorientiertere Sprache vielleicht auch schon vorher da in unserem europäischen Raum? Ist das in europäischen Räumen generell der Fall, oder ist das deutschlandsbezogen, oder wie gesagt, europäisch? Wie ist das in Spanien, wie ist das in Italien, wie ist das, ne, so in den angrenzenden Ländern an Deutschland? All diese Fragen, die da, wie gesagt, gerade in mir sind. Wie ist das in Australien eigentlich? Wie ist das in Asien, frage ich mich. Also wie ist das auf den anderen Kontinenten? Ja. Und warum vielleicht auch? Wann hat sich das entwickelt? Hat sich das irgendwann verändert? Oder ist das eigentlich immer quasi so aus den Tribes, ne, aus den Stämmen, sage ich mal, so hervorgegangen? Und wofür war es auch irgendwann mal da? Welche Funktion hatte das vielleicht auch irgendwann mal? Ja, sorry, ich sag ja jetzt.
Ja, also, super spannend. Vielleicht, wenn gerade ein Sozialkultur belesener Mensch, weil es gibt Studien dazu bestimmt. Ich weiß sie noch nicht. Wir haben keinen Zugang bisher dazu gehabt. Wir haben uns damit noch nicht beschäftigt. Wenn aber jemand dazu Informationen hat, darf er sich gerne an uns wenden, an unsere E-Mail-Adresse und Aufklärung bieten.
Und auch gerne zu uns in den Podcast kommen. Ich hätte ganz viele Fragen.
Vielleicht machen wir dann dazu wirklich mal eine Folge nur zu diesem Thema, weil das ist super interessant, was ich alleine durch meinen Aufenthalt in Amerika dir sagen kann, ist das Thema Stolz. Weil da ist es mir extrem aufgefallen. Der Amerikaner, der ist stolz auf sich, der ist stolz auf sein Vaterland. Hey, wenn ich mit meiner deutschen Perspektive, da drüben Medien, gerade am Anfang war das für mich so ein, das haben sie nicht gesagt. Also wirklich, da habe ich richtig gemerkt, dass in mir so ein,
darf er das?
Ja, tatsächlich so, wow, in Deutschland wäre das jetzt, er wäre Nationalsozialist. Also wirklich.
Ah, ne? Krass. Ja, siehst du?
Weil, wenn wir Deutschen so über Deutschland sprechen, dann nur, weil du ein Nazi bist.
Ah, du hast recht. Dieses, ne, also dieses auch, ich bin der Amerikaner und ich hänge mir hier meine amerikanische Flagge rein.
Meine Flagge.
Und
ich bin stolz auf meine 10 Gründe, warum es gut ist,
Stimmt.
Amerikaner zu sein. Warum ich stolz darauf bin, Amerikaner zu sein. Das waren Punkte
Wow.
in Zeitungen. Das ist da übrigens vollkommen normal. Das war nämlich der Artikel, wo ich dachte, wow, ne?
Ja,
krass.
Ja.
Und das wird auch da gefeiert und zelebriert.
Ja, krass.
Und
wow, ja. Ja, ich spüre
ja,
genau, was du meinst.
Major.
Ja, genau. Ich spüre genau, was du meinst und bin so, nee, Mann, das wäre überhaupt nicht denkbar bei uns.
Ja, also, ich war ein
also,
deutsches, ne, ich sag jetzt mal, irgendwie eine Brigitte oder sowas hätte drauf 10 Gründe, warum du gerne Deutscher sein willst.
Ja, das ist irgendwie gleich, da kommt so eine Assoziation mit Rechten gut, ne?
Ja,
also,
exakt.
Aha.
Ja.
Spannend. Ja.
Und ne, das ist jetzt so mal der eine Stolzaspekt, das ist der Stolz aufs Vaterland oder der Stolz auf das Land, in dem man wohnt, der Stolz darauf, wo man wohnt und auch diese, ne, so. Und dann gibt es die nächste Ausprägung, nämlich der Stolz auf mich als Person. Und ich hatte das sehr plakativ, da war ich im Yoga gewesen, im Rückbildungs-Yoga. Und dann sagte die Yogalehrerin, ging so durch, ja, ich finde es so toll, dass ihr wieder hier seid. Es gibt ja auch noch einige andere. Ich mache das hier jetzt übrigens seit 20 Jahren. Und ich bin halt einfach besser. Und ich dachte mir so, okay, ne? Also
ja.
Wir hatten vorher so eine Vorstellungsrunde und ein paar davon hatten halt gesagt, dass sie vorher woanders waren. Und dann sagte sie das so darauf und ich dachte mir,
ich bin halt einfach
wow.
besser. Ne? So dieses,
genau.
Ja.
Und das meint sie, und das war nicht irgendwie, ich sag mal, in Deutschland wäre es so ein überhöhtes, ja, ich bin halt einfach besser.
Ja,
also,
ja, genau. Sie wertet die anderen
schon
ab und überhöht sich selbst.
Genau.
Mhm.
Das war nicht so. Das war tatsächlich einfach ihre Meinung über sich selbst. Völlig mit Standing.
Schon
das war der nächste Moment, wo ich mir, genau, wo ich mir dachte so, das würdest du in Deutschland so vor allen Dingen mit Vergleich zu wem anders. Puh, also ich sag
ja.
dir, das nächste Mal wäre deine Yogastunde leer, weil sie dich alle für eine arrogante,
eingebildete,
würden, ne?
Ja.
So.
Ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist genau, wir hatten das Thema ja auch schon mal in einem eigenen Telefonat, wo wir so dieses Expertentum, wenn jetzt hier jemand zum Beispiel eine Website baut, ne, ich bin ja jetzt auch gerade dran, und dieses, ich sehe das ja dann auch manchmal, ich hole mir ja dann auch Inspiration, wir haben das andere gemacht und so, und welche Webseiten sprechen mich eigentlich so an und so. Und wenn ich dann lese Experte für und ich sehe dann aber irgendwie quasi eine Person, die noch recht jung ist, dann denke ich mir so, wie kann das denn sein, dass du dich selber Experte nennst oder Expertin? Das ist für mich, das macht tatsächlich irgendwie so, nicht weil ich der Person das, doch. Doch, auch weil ich der Person das nicht glaube. Doch, ich wollte gerade sagen, weil ich das der Person nicht glaube. Aber doch, nee, also ich glaube das der Person nicht. Ich glaube das der Person nicht und ich glaube, das ist ein Bild, was sie gerne nach außen vertreten möchte, um Marketing zu machen, um Menschen an sich zu binden. Und ehrlicherweise, in meiner Wertvorstellung ist es so, dass ich bitte sagen kann, ey, ich habe nicht die Schlauheit mit Löffeln gefressen. Ich weiß es nicht besser. Ich habe meine Meinung zu einigen Punkten und bei anderen Punkten habe ich aber auch überhaupt gar keine Meinung, weil ich einfach noch viel zu grün hinter den Ohren bin. Und hey, das ist doch der spannende Prozess. Wir alle entwickeln uns doch. Und jetzt kommt noch dieser blöde Satz hinten dran, alt wie eine Kuh und lernt doch noch dazu. Also selbst wenn du jetzt alt wärst und irgendwie, keine Ahnung, 80 plus wärst und würdest dich als Expertin verkaufen, würde ich vielleicht dir es zwar eher abkaufen, weil du wahrscheinlich schon viel Lebenserfahrung gesammelt hast, mit diesem Thema vielleicht dann auch. Und dennoch in Frage stellen, ob es wirklich ein Expertentum ist. So, ich glaube.
Ja, das war ganz interessant mal heraus. Also für mich wäre jetzt interessant, da nochmal tiefer einzusteigen.
Ja.
Was wir sicherlich in einer anderen Folge nochmal machen können.
Sehr, sehr gerne.
Wir nehmen das mit, weil da ist natürlich dann die Frage, was macht eigentlich Expertentum auch für dich aus? Ne? Wer darf sich denn dann aus deiner Perspektive heraus überhaupt Expertinnen.
Ja.
Aber ich habe auch meinen Struggle mit dem Wort, merke ich.
Ich auch. Ja.
Mir fällt es auch immer schwer, wenn mich jemand als Experte für irgendwas vorstellt. Dann ich immer.
Oder? Oh, genau. Ja, hatte ich. Ja.
Ich habe damit viel zu tun.
Ja, ja, genau.
Ich mache das gerne. Ja, ja, ja.
Und
ja,
trotzdem habe ich noch nicht jeden einzelnen Aspekt davon vielleicht so, ne, ins Detail mich hinterfragt.
So, bevor wir jetzt hier zu weit gehen, ich würde sagen,
ah.
Pada. Das ist eine schöne Folge. Wir sind eingestiegen mit dem Thema komplementäre Beziehungsgestaltung.
Ey, ein Learning auf jeden Fall da. Das Wort ist hängen geblieben. Cool.
Ja, hey. Tatsächlich bin ich, ich habe Farben in meinem Kopf gesehen, während ich gesagt habe und habe mir danach auch wirklich auf die Schulter geklopft, selbst, dass ich es rausbekomme. Ja, celebrate all wins, ne?
Yay! Zum Thema Proud und Pride Weiß und Stolz und so. Ja, ja, yippie, yippie. Sehr gut.
Und ich überlege gerade, wie ich diese Folge zusammenfassen würde. Wollen
Halleluja.
Was ist dein, was ist dein Learning vielleicht? Was ist dein, das nimmst du heute aus der Folge mit? Vielleicht welches Thema bleibt jetzt aktuell noch hängen? Was nimmst du mit? Kannst du schon was?
Ja, wissen? Ich glaube, das Thema Authentizität bedeutet nicht, in jedem Moment gleich zu reagieren und ungefiltert eigene Gedanken hinaus zu posaunen, sondern nach dem eigenen Wertesystem zu leben. Punkt.
Hm. Ja, schön.
Ich glaube, das ist es für mich.
Ja, schön.
Das hat es für mich irgendwie nochmal so klar gemacht, weil ich hing da auch manchmal so dran, ne? Ist es, bin ich jetzt hier eigentlich wie so ein waberndes Etwas, ne? Was irgendwie schwierig greifbar ist. Und das für mich jetzt heute so herauszuarbeiten und zu merken, das fühlt sich für mich total stimmig an. Nach meinem Wertesystem zu leben, ist Authentizität. Und Wertesystem kann eben auch bedeuten, dass ich flexibel mich anpassen möchte in meiner Sprache, in meiner Beziehungsgestaltung, weil es sich für mich in meinem Wertesystem genau so wünschenswert anfühlt. Und das ist Authentizität für mich.
Mhm. Sehr schön, ja.
Kannst du oder magst du noch was formulieren? Oder magst du es so für dich stehen lassen?
Ich bin bei dem Wort manipulativ, weil das ist für mich. Und manipulativ ist nicht, dass ich mir bewusst bin und meine Beziehungen und meine Verbindungen bewusst gestalte, sondern das ist ein Wert, den ich damit sicherstelle, den ich vielleicht auch damit lebe. Und es ist nicht gleich manipulativ, dass es mir wichtig ist, mit Menschen in Verbindung zu gehen und dafür dann auch meinen Teil entsprechend zu strukturieren. Ich wollte gerade anzupassen sagen, aber anpassen stimmt nicht, weil ich würde nicht auf alles, ne, es wäre nicht alles, sondern es wäre ja nur das.
Ich weiß noch nicht so ganz, wo du hinmerkst, deswegen kann ich dir gerade kein Wort anbieten. Deswegen lasse ich dich einfach überlegen.
Alles gut, ich glaube, das ist genau mein Problem. Ich kann es noch nicht ganz greifen. Ja. Also Manipulation hat nichts damit zu tun, dass ich eine bewusste Beziehungsgestaltung
lebe.
Ja, genau, haben möchte.
Haben möchte.
Für mich in meinem Leben als sinnvoll erachte.
Ja.
Oder als sogar notwendig erachte. Oder vielleicht als wünschenswert. Vielleicht ist es genau das, ne? Manipulation heißt nicht, dass ich eine bewusste Beziehungsgestaltung in meinem Leben als zielführend empfinde.
Mhm.
Für mich als, nee, ach. Ich merke, das frustriert mich gerade. Ich krieg's nicht gegriffen und ich hasse das, wenn ich es nicht gegriffen kriege und ich sehe auf die Uhr und ich weiß, wir müssten eigentlich schon fertig sein und ich merke, dass ich jetzt gerne sagen möchte, okay, wir machen jetzt hier Cut und ich streiche den Rest einfach raus.
Ja, kann ich das total nachempfinden. Kenne ich auch das Gefühl von mir. Gerade wenn wir irgendwie sowas Wichtiges, ne, für uns so am Ende der Sitzung oder am Ende jetzt hier einen Podcast nochmal zusammenfassen wollen und dann will man genau diese passenden Worte haben, um es griffig zu haben, ne? So, wie man es, wo man voll dahinter stehen kann. Und dann die Zeit, der Zeitdruck in der Kombination.
Ja.
Mit dem Anspruch.
Ich glaube, was tatsächlich für mich hängen bleibt und jetzt nochmal wirklich, dass dieses, was ich auch immer dachte, was fehlerhaft ist, nämlich ein Chamäleon zu sein, sich überall immer anpassen zu können.
Schönes
Fähigkeit ja eigentlich.
Ja.
Dass das kein Fehler ist, wenn ich sie, dass das kein Fehler ist, Punkt. Ich glaube, ich will gar nicht, ich will so, Punkt, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, dass es dafür ein Wort gibt, nämlich komplementäre Beziehungsgestaltung, dass das ein therapeutischer Skill ist, den andere hart lernen müssen.
True say. Ja.
So. Und dass ich immer dachte, dass es ein Fehler ist.
Oder Manipulation, ne?
Oder, genau, oder Manipulation. Naja, aber dadurch hatte ich ja immer sehr viel auch von, genau, das eher ist es übrigens. Also ich habe nie gedacht, dass es manipulativ ist, weil ich es immer, weil es mir ja gar nicht bewusst war, dass das das ist, was ich kann oder was das was ist, was ich einfach automatisiert mache. Ich aber schon sehr wohl wahrgenommen habe, dass ich eben immer den Gegenspieler eingenommen habe.
Mhm.
Automatisch, ohne. Ne, und dann aber auch mich im Nachhinein immer gefragt habe, ja, aber wer bin ich denn jetzt eigentlich? Weil bei der Person bin ich der, bei der Person bin ich der, in dem Kreis bin ich der. Und wenn ich jetzt in die Gruppe gehe, dann bin ich diese Person. So, dadurch war natürlich ganz viel so ein, hä, aber kann ich all die Leute sein?
Das ist eine schöne Frage. Ja, kann ich eigentlich all das sein? Ja.
Ja, genau. So, ich glaube, das ist für mich nochmal am Ende.
Cool.
Ja.
Das, ich darf bleibt, vieles sein.
Das Chamäleon, genau, dass das Chamäleon kein Fehler.
Ja.
Kein Fehler ist, sondern eigentlich eine Fähigkeit.
Eine Kompetenz, ja. Absolut. Danke, dass du dir da nochmal den Raum und die Zeit genommen hast, das so zu formulieren. Gerade dieses Bild mit dem Chamäleon finde ich auch richtig gewinnbringend hier am Ende nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank an dich. Vielen Dank für die Zuhörenden, fürs Dranbleiben und vielleicht mitdenken. Und wenn es eine Person gibt, die sich damit auskennt, mit diesen ganzen Fragen, so, bitte, bitte, melde dich. Wenn du dann auch noch Lust hast, einen Podcast zu sprechen, noch cooler, musst du aber auch gar nicht. Wenn du uns auch ein paar Fragen schon schriftlich beantworten willst, wir bringen sie super gerne ein. Also das ist auch noch in mir und schwingt noch mit. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Mal wieder.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Genau.
Tschüss.